Liebe Freunde, stellt euch vor, ihr lest die Zeitung. Hinten die Seite, wo so die kleinen Anzeigen drinstehen. Zum Beispiel unter der Überschrift verloren, Fußballsieg, in Hamburg abzugeben bei Dynamo Dresden. Oder gut erhaltene Scheuklappen kostenlos abzugeben, Sächsisches Landeskirchenamt. Oder schwarz umrändert eine Traueranzeige. Im Alter von 3 Jahren ist mein Bart abgekratzt. Jugendpfarrer Hermsdorf. Schluss mit dem Unfug. Im Ernst. Stellt euch vor, ihr lest die Zeitung und findet unter der Überschrift Wohnungstausch die folgende Anzeige. Da steht, biete Luxusvilla mit allem Komfort in schönster Lage, suche Bretterbude in Palästina, Kriegsschauplatz angenehm. Na, was sagt ihr dazu? Vermutlich denkt ihr, der Mann, der so eine Anzeige aufgibt, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Macht ja kein normaler Mensch. Dass er freiwillig auszieht aus seiner Villa mit Swimmingpool und Wintergarten und so weiter, in eine Bretterbude ohne Licht und ohne Wasser. Sowas gibt's ja gar nicht. Doch, das gibt's im Ernst. Allerdings nicht in den Zeitungsnachrichten. Das gebe ich zu. Aber in der guten Nachricht, in der Bibel, da steht sowas drin. Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Bloß mit dem Unterschied, dass dort nicht die Rede ist von einem erwünschten Umzug, sondern dass dort die Vollzugsmeldung dieses Umzuges steht. Der Umzug hat bereits stattgefunden. Gott, der für uns ferner und unerreichbarer ist als so ein Multimillionär in seiner Traumvilla, dieser ferne und unbegreifliche und unerreichbare Gott, ist umgezogen. Aus dem Reichtum in die Armut, aus dem Himmel auf die Erde, aus dem Jenseits ins Diesseits. Ich habe zu Hause ein Buch aus der Reihe Wegweiser zum Atheismus. Und dieses Buch hat den Titel Vom Jenseits zum Diesseits. Ich wundere mich bloß, wie so ein frommer Titel auf so ein gottloses Buch geraten konnte. Denn genau das, vom Jenseits zum Diesseits, das ist die Überschrift, die über der Geschichte steht, wie Gott in die Welt gekommen ist. Und das ist die Geschichte, die ich euch heute erzählen will. Ich muss vorausschicken, dass es keine besondere Geschichte ist. Und die meisten von euch kennen sie auch schon. Na, ich erzähle es trotzdem. Es geht los wie bei allen Geschichten, wo von Machthabern und Bürokraten die Rede ist, nämlich unmenschlich. Da ist ein Kaiser, der Augustus, der hat eine Volkszählung angeordnet. Da sind die Bürokraten, die müssen das Ganze durchführen. Da sind die Soldaten, die die Aktion bewachen. Und da sind schließlich auch die Leute, die Menschen, das statistische Material, das Menschenmaterial. Jeder von denen tut weiter nichts als seine Pflicht. Der Kaiser führt an, die Bürokraten führen durch, die Soldaten führen ab, die Bürger führen aus, die führen am liebsten aus der Haut. Denn dort, wo die Menschen weiter nichts tun als nur ihre Pflicht, da wird's unmenschlich. Zum Beispiel war jeder verpflichtet, sich dort zu melden, wo seine Familie herstammte. Also marschierten die einen aus dem Norden nach dem Süden, die anderen vom Süden nach dem Norden. Das ganze Reich wird durcheinander gerührt, eine massenhafte Völkerwanderung und überall ein großes Gequirle und Durcheinander. Da sind natürlich in manchen Einzelfällen gewisse Härten nicht ganz zu vermeiden. Muss eben jeder sehen, wie er bei sowas durchkommt. Jeder Bürger hat ja seine Freiheit, seine Ellenbogenfreiheit. Und am weitesten kommt immer der, der Spikes an den Ellenbogen hat. Und so war es auch in der Geschichte, in der Stadt, von der ich rede, in Bethlehem. Die Nacht, von der ich euch erzähle, war keine stille Nacht. Vielleicht müssen wir uns das so vorstellen, dass die Straßen voll sind von aufgescheuchten Menschen und fluchenden Soldaten und ninglichen Kindern. Und mittendrin in dem ganzen Gewühle ein junges Pärchen, Josef, ein Zimmermann aus Nazareth mit seiner Frau Maria. Und obwohl die schon im 9. Monat ist, muss die eben auch den Weg mitmachen. Pflicht ist Pflicht. Ihr wisst ja alle, wie die Geschichte weitergeht. Die beiden finden kein Quartier. Und am Schluss sind sie froh, dass sie in einem Stall unterkrauchen können. Und dort, in einem Dreckloch, da wird das Kind geboren, ein Junge. Ohne Arzt, ohne Hebamme, ohne große Umstände, so wie vorher und nachher Millionen anderer Flüchtlingskinder in Palästina und anderswo auf die Welt gekommen sind. Und was noch der ärmste Hund von uns hat, nämlich ein Bett, das war bei dem nicht drin. Der ist nicht im Bett geboren und ist nicht im Bett gestorben. Als man ihn tötete, da hat man ihn an ein hölzernes Kreuz genagelt. Und als er geboren wurde, da hat man ihn in einen hölzernen Futtertrog gelegt. Ein Bündel Mensch auf einer Handvoll Stroh, das ist schon die ganze Weihnachtsherrlichkeit. Und da hat es nicht mal zu einem besonderen Namen gereicht. Sie haben ihn Jesus genannt. So hieß damals ungefähr jeder 10. Judenjunge, so wie sie heute dutzendweise Klaus und Peter heißen. Ein Allerweltsname also, würden wir sagen. Genau das sagt die Bibel auch. Ein Allerweltsname, aber in einem ganz anderen Sinne. In der Bibel lesen wir, Gott hat den Menschen aller Welt keinen anderen Namen gegeben, als diesen einen, in dem sie gerettet werden können, Jesus. Retter, Heiland, Helfer, Erlöser der Welt. Dass das kleine Judenkind in der Krippe, dass das der Erlöser der Welt sein soll, also auf so eine Idee konnten die Menschen von sich aus wirklich nicht kommen. Das musste Gott den Menschen erst sagen. Und die ersten, denen er das sagt, das sind ein paar Hirten, damals ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Hudelvolk vom Lande, Lumpenproletariat. Das sind die ersten, die die Botschaft hören, euch ist heute der Heiland geboren. Und dieser Heiland, das ist Christus, der Herr. Und erst hier, nur hier an dieser Stelle, wo Gott selber durch seine Boten, durch seine Engel die Geschichte deutet, da wird klar, dass es sich nicht um die Geburt eines x-beliebigen handelt. Aber abgesehen von diesem einen Moment, wo Gottes Licht aufstrahlt, uns erleuchtet, wer das Kind in der Krippe in Wirklichkeit ist, abgesehen von diesem einen Moment, da ist an der ganzen Geschichte wirklich nichts Besonderes dran. Im Gegenteil, man muss sagen, es ist eigentlich wie eine 0815-Geschichte, die an Banalität kaum zu überbieten ist. Das heißt, den Gipfel der Banalität habe ich euch ja noch gar nicht erzählt. Als die Engel bei den Hirten sind, da sagen sie zu den Hirten, jetzt geht nach Bethlehem und seht euch das Kind an, den neugeborenen König. Und da sagen die Engel nun zu den Hirten, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Ich bitte euch, eine Windel als das Erkennungszeichen Gottes. Jeder von euch, der zu Hause kleine Geschwister oder kleine Kinder hat, der weiß, was eine Windel ist. Sie ist das Zeichen des Menschlichen. Wir müssen sagen, des Allzumenschlichen. Und genau das ist das Kennzeichen Gottes. Das Menschliche. Es soll Leute geben, die zu Weihnachten Kriegsspielzeug verkaufen und verschenken. Denen wäre es am liebsten, wenn hier in der Geschichte an dieser Stelle stünde, das habt zum Zeichen, ihr werdet das Kindlein finden mit einem Stahlhelmchen auf dem Kopf. In einen Patronengürtel gewickelt und in einem Panzerchen liegend. Und wenn es nach denen gänge, dann hätte der Chor der Engel nicht gesungen und hätte gesagt, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Sondern hätte die Brigade der Engel gebrüllt, Ehre sei den Raketen in der Höhe und Schrecken auf Erden, bis die Menschen umfallen. Aber Gott kommt, Gott sei Dank, nicht im Stahlhelm. Er kommt nicht im Zeichen der Gewalt. Gott kommt in der Windel. Er kommt im Zeichen der Friedfertigkeit. Er kommt nicht mit dem bombastischen Getue und Getute, wie es die Großen dieser Welt benutzen, um den Leuten ihre Bedeutung beizubringen. Bei ihm flattern statt Fahnen und Standarten Windeln auf der Leine. Statt Fanfaren und Trompeten Kugelbrumm. Statt spalierstehender Jubelmassen im Flutlichtscheinwerfer ein düsterer Stall. Ein paar wiederkäuende Tiere. Das ist die klägliche Kulisse für den Auftritt Gottes auf der Bühne unserer Weltgeschichte. Der Auftritt jedes Weihnachtsmannes ist glanzvoller als die ärmliche Geburt des Gottessohnes. Und gegen den Ansturm von Glühbirnen und Glitzerwatte und Glöckchenklingeln, da kann ich mit meiner einfachen Geschichte natürlich nicht konkurrieren. Das hat schon zu allen Zeiten Leute gegeben, denen ein Gott zu banal ist, der im Kuhstall zur Welt kommt und am Galgen aus der Welt geht, die ihn gern in einer etwas geschmackvolleren Ausführung hätten. Nicht so blutig und nicht so ärmlich. Der liebe Gott im Zellophanbeutel mit Goldschleife, das wäre was. Damit kann ich euch aber leider nicht dienen. Ich kenne bloß den Gott ohne fromme Glanzverpackung. Den Gott, der geboren wurde als ein Mensch wie du und ich. Einen anderen kenne ich nicht. Und den Gott, der irgendwo hinter den Wolken schwebt, im fernen Jenseits, der interessiert mich auch nicht. Der Gott, der mit Sternschnuppen kegelt, der ist mir Schnuppe. Mich interessiert bloß der menschgewordene Gott, dem kein Raum in dieser Welt zu klein, zu dreckig, zu primitiv ist, um darin zu wohnen. Und dem kein Mensch zu verdorben und zu gemein und zu sündig ist, um mit ihm Freundschaft zu schließen. Mich interessiert bloß der Gott, der die Banalitäten meines Lebens aus seiner eigenen Erfahrung kennt. Und zu dem ich deswegen auch mit den banalen Problemen meines Lebens hingehen kann. Mir ist so ein Gott gerade recht. Und ich danke ihm, dass der uns zu Weihnachten so nahe gekommen ist, dass der uns so auf die Haut rückt, unter die Haut geht im wahrsten Sinn des Wortes. Dass er in die Haut eines Menschen geht, ein Mensch wird. Mein Bruder, mein Freund, mein Kumpel. Du fragst du vielleicht, warum macht er das? Warum zieht Gott um vom Jenseits zum Diesseits? Warum wird er ein Mensch und nimmt den ganzen Schlamassel eines Menschenlebens auf sich? Hat er das nötig? Ne, der nicht, aber ich. Ich hab's nötig. Ich brauche einen, der mich von meiner Schuld freimacht. Und ich brauche einen, der mich vor den Angriffen des Teufels schützt. Ich brauche einen, der mir meine Ängste nimmt. Und ich habe vor so vielen Dingen Angst. Ich brauche einen, der meiner Seele Frieden gibt und der mir zeigt, wie ich in einer Welt der Unmenschlichkeit leben kann. Als ein Mensch. Und den habe ich gefunden. In diesem Jesuskind. Natürlich muss ich dazu sagen, es ist ja nicht bei dem Kind geblieben. Aus dem Kind ist der Mann geworden, der am Kreuz für mich gestorben ist. Und ihr habt es ja vorhin in dem Lied gehört, er ist ja nicht im Tod geblieben. Aus dem Toten ist er der Lebendige geworden, der auferstanden und beim Vater ist. Und dort wird er auch nicht bleiben. Er wird wiederkommen, er wird mich holen in sein Reich. Und weil das alles so ist, weil ich das alles von ihm weiß, da macht mir das gar nicht aus, dass seine Geburtsgeschichte so unbedeutend klingt. Ich denke im Gegenteil, das ist doch gerade das Bedeutsame an der Geschichte. Dass an ihr eben nichts Besonderes dran ist. Das ist doch gerade das Wunderbare an der Geschichte, dass sie so menschlich ist. Nun haben sich zu allen Zeiten schon die Leute aufgeregt. Schon zu Lebzeiten von Jesus haben sie sich aufgeregt, dass dieser Mensch der Sohn Gottes gewesen sein soll. Wie kann denn der, so hieß das damals, wie kann der sowas von sich behaupten? Den kennt ihr doch. Das ist doch der Sohn vom Zimmermann Josef. Der wohnt doch gleich hier drüben um die Ecke. Mit dem haben wir doch als Kinder am Dorfteich Ringelreihe gespielt. Seit wann spielt Gott Ringelreihe? Sollte Gott wirklich bei Zimmermanns eine Filiale seines Reiches aufgemacht haben? Jawohl, Leute, so ist es. Gott ist auf die göttliche Idee gekommen, bei Zimmermanns und Schmitz und Meyers und überall, auch bei dir, eine Filiale seines Reiches aufzumachen und bei euch zu wohnen. Und wenn es in deinem Herzen noch so finster aussieht, wenn dein Herz so stur ist wie ein Ochse und so hölzern wie eine Krippe und so finster und schmutzig wie ein Kuhstall, dann bist du genau der Richtige, um Jesus bei dir aufzunehmen. Dann möchte er genau in deinem Herzen eine Wohnung haben. Damit es nämlich in deinem Herzen, in deinem Leben wieder hell und gut wird. Heute Abend ist Jesus wieder auf Quartiersuche. Und er lässt jetzt durch mich bei dir anfragen, ob du ihn haben möchtest, bei dir, in deinem Herzen und in deinem Leben. Möchtest du? Möchtest du ihn haben? Dann machen wir es jetzt so wie die Hirten. Dann wollen wir diesen Jesus jetzt zusammen anbeten.